Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Stunde der Seelsorge. Ein besonderes Grüß Gott wie immer gilt Pater Karl Wallner. Pater Karl, schön, dass du wieder mit dabei bist bei dieser Gerne. Ausgabe von SDS. Ich steige gleich mal ein mit einer Zuschrift. Sehr geehrter Herr Pfarrer Rimmel, sehr geehrter Pater Karl Wallner, ich möchte Ihnen von Herzen danken und meine aufrichtige Bewunderung für Ihre immense Liebe und Hingabe an Papst Franziskus und die katholische Kirche zum Ausdruck bringen. Ihre Leidenschaft und Ihr Engagement zeugen von Ihrer Hingabe und ich bin zutiefst beeindruckt von Ihrem unermüdlichen Einsatz. Mit den besten Grüßen, Punkt, Punkt, Punkt.
Ja, ich finde, das ist eigentlich ganz selbstverständlich. Bei der Kirche, das muss man immer dazu sagen, beim Papst und bei allem, was wir jetzt an Institutionellem haben, geht es immer letztlich um den, der Herr der Kirche ist. Die Kirche ist ein Gefäß, es ist die Bottle, könnte man sagen, also die Flasche, die jetzt eben den wertvollsten Inhalt jetzt eben transportiert. Und das ist die Erlösung durch Jesus Christus, der die Kirche gegründet hat und beauftragt hat, also sein Evangelium, die Botschaft von der Erlösung eben in die Welt zu tragen. Darin hat der Papst eine sehr wichtige Funktion. Und diese Funktion ist auch, das muss man immer dazu sagen, so wie schon Don Bosco gesagt hat, ruft nicht, es lebe Pius IX damals, sondern er hat gesagt, ruft, es lebe der Papst. Also das heißt, die Sympathie zum Papst, die berechtigt ist, weil er ein, glaube ich, liebenswürdiger Mensch ist, ist mehr als bloß die Sympathie zu irgendjemandem, sondern es ist die Sympathie und die Empathie gegenüber jemandem, der ein Amt innehat, hat, das einen übernatürlichen, überzeitlichen Charakter hat, um eben jetzt die Kirche in dem zu halten, wozu sie da ist, nämlich in der Verkündigung des Evangeliums und in der Einheit und in der Wahrheit.
Und wir sind bei KTV, K für Kephas, Fels, Petrus.
Ah ja.
Das Papsttum ist für uns natürlich auch so der Kompass, an dem wir uns orientieren, inhaltlich. Pater Karl, heute sind es 12 Jahre, dass Papst Franziskus im Amt ist. Für dich ja auch etwas Besonderes, weil du bist ja verantwortlich für die päpstlichen Missionswerke und hast hier besonderen Kontakt auch zu Papst Franziskus. Auf welche Zeit darfst denn du zurückblicken als Nationaldirektor von Missio?
Also wenn du mir erlaubst, da biografisch zu sein, also ich durfte unter Benedikt dem 16., der ja ein Theologenpapst war, die Hochschule Heiligenkreuz leiten seit 1999. Er war dann maßgeblich 2007 eben beteiligt. Rom hat damals uns eingeladen, dass unser Status, uns gab seit 1802 als Ordenshochschule, dass wir päpstlich werden, also päpstlichen Rechtes. Ich habe diesen Prozess dann mit Abt Gregor eingeleitet, begleitet. Und 2007 kam dann Papst Benedikt persönlich nach Heiligenkreuz als Papst, um die Hochschule und das Stift natürlich und die Hochschule zu besuchen. Also das war schon toll und dann sehr oft eben jetzt auch bei Papst Benedikt, auch dann mehrmals eben wie er im Gartenhaus war. Das waren wunderbare Begegnungen, ein Theologenpapst. Und dann kam eben vor 12 Jahren eben Papst Franziskus. Damals war ich noch Rektor der Hochschule. Wir haben danach gleich Abt und ich, Abt Maximilian und ich, den Papst Franziskus besucht in Rom. Aber jetzt eben 2015 hat man mich gefragt, 2016 wurde ich dann ernannt als Nationaldirektor der päpstlichen Missionswerke. Das heißt also ein Theologenpapst, unter dem durfte ich eine Hochschule leiten, und ein Missionspapst, ich traue mir das mal so zu sagen, der jetzt die Kirche jetzt leitet und ich darf für die päpstlichen Missionswerke zuständig sein. Noch dazu hat sich bei der letzten Kurienreform persönlich eben jetzt zum Präfekten unserer Kongregation gemacht, des Dikasteriums für die Evangelisierung. Also er ist wirklich in doppelter Weise mein Chef, weil für jeden Katholiken ist der Papst jetzt eben Papst, aber er ist noch dazu, also von dieser Verwaltungseinheit des Dikasteriums, auch der Präfekt wird vertreten hier durch Kardinal Tagle. Und ich durfte jetzt eben, ich glaube, ich habe jetzt dann nicht mehr mitgezählt, 18, 19 Mal, allein 2024 war ich 4-mal jetzt eben persönlich beim Papst, beziehungsweise persönliche Begegnungen, die sind ja manchmal sehr kurz, aber doch jetzt eben, es ist schon etwas, wenn man so oft eben jetzt zu einem zu einem geistlichen Führer für 1,4 Milliarden Katholiken jetzt eben darf. Und seine Schreiben, und das ist mein Wermutstropfen an dem Ganzen, weil ich fühle mich gerade beim Thema der Mission bei Papst Franziskus sehr, sehr zu Hause. Aber dieses Thema scheint mir zu wenig jetzt durchzukommen, dass Papst Franziskus eigentlich von Anfang an wollte, dass die ganze Kirche missionarisch wird, dass wir alle begreifen, dass wir von der Taufe weg gerufen sind, den Glauben an Christus, den Erlöser, weiterzugeben. Dass das nicht bloß eine Aufgabe der Priester, der Bischöfe, der Katechistinnen, der Religionslehrerinnen und so weiter ist, sondern dass jeder Christ nicht nur eine Mission hat, wie er sagt, sondern eine Mission ist. Und deshalb ist es für mich sensationell, eben jetzt unter diesem Papst jetzt eben die päpstlichen Missionswerke leiten zu dürfen.
Und in gewisser Weise, was dein Feld betrifft, ist ja Papst Franziskus vorkonziliar, weil bis zum Konzil war ja immer die Rede von Mission. Mit dem Konzil hat man diesen Begriff gar nicht mehr verwendet. Selbst Johannes Paul II. Hat von Evangelisierung und Neuevangelisierung gesprochen. Und Papst Franziskus hat ganz stark wieder den Begriff auf Mission fokussiert.
Das kann man so sagen, aber vorkonziliar würde ich nicht sagen, weil also das Zweite Vatikanum hat ja ein Dekret über die Mission, Missio ad Gentes. Papst Johannes Paul II., der zwar tatsächlich hier für Europa versucht hat, also das ist meine Interpretation, eben wie dann Papst Benedikt, das waren ja europäische Päpste, und in Europa ist der Begriff Mission bei den Kirchenchristen sehr belastet gewesen, weil eben in diesem Prozess der Kolonisation Mission betrieben worden ist, faktisch als ein Instrument jetzt eben der Kolonisation. Also der Begriff war negativ besetzt, aber Johannes Paul II. Hat auch seine Enzyklika über die Mission, die letzte Enzyklika, die es übrigens gibt, über Mission genannt, Redemptoris Missio. Ja? Und jetzt kommt dann ein Papst aus Argentinien, der kommt aus diesem spanischsprachigen Bereich, ebenso wie im anglophonen Bereich, also dort, wo man Englisch spricht. Dort hat man nie eine negative Konnotation mit Mission gehabt, Missione, italienisch. Ja. Das war immer positiv besetzt, im Sinn, du hast ein Ziel, du hast einen Sinn im Leben, du hast eine Mission. Und wenn sie ein bisschen aufpasst, ja, weil da schauen jetzt Kirchenchristen zu, ja, also nur wir in der Kirche fühlen uns immer bemüßigt, den Begriff Mission zu verteidigen, weil wir immer diese Verbindung mit dem 16. Jahrhundert haben, mit den furchtbaren Sachen, die da dabei sind. Aber diese Begriffskonnotation haben die jungen Leute heute nicht mehr. Und deshalb ist es das Coolste, eine Mission zu haben, ja, und eine Mission. Wenn du keine Mission, schaut euch mal die Werbung an. Dauernd kommt irgendwo vor, unsere Firma hat die Mission und unser Produkt erfüllt jene Mission. Also das ist voll in der weltlichen Sprache heute da. Und deshalb ist es auch für uns, also ich musste den Begriff Mission vor Nicht-Kirchenchristen nie verteidigen, aber nur die etwas, wie soll ich sagen, hängengebliebenen, also die noch diese Vorstellung aus den 70er, 80er Jahren haben, also die sind, ja, Mission und so weiter. Nein, Mission, und wir verstehen ja darunter mit Papst Franziskus und mit allen Päpsten und mit der ganzen Kirche, dass wir den Menschen eben die Augen öffnen für den Gott, der sie liebt und der in Jesus Christus ihr Erlöser ist. Das ist doch die schönste Mission, die man haben kann, so eine Botschaft weiterzugeben.
Blicken wir auf Papst Franziskus. Er ist der 266. Nachfolger des heiligen Petrus. Heute ist der Jahrtag seiner Wahl. Wie geht es ihm? Es heißt ja immer so, der Zustand ist stabil, es gibt eine leichte Besserung. Jetzt wurde auch ein Röntgenbild ins Gespräch gebracht, das diese leichte Verbesserung zeigen würde. Das klinische Bild sei aber weiterhin komplex, weiterhin tagsüber mit High-Flow-Sauerstofftherapie oder nachts, weiß ich jetzt nicht ganz genau, ich bin kein Mediziner. Aber es heißt immer, er ist außer Lebensgefahr, aber nach wie vor schwer krank.
Also ich glaube, die Kirche betet ja bei jeder heiligen Messe ganz systematisch im Ritus der Liturgie für den Papst. Der wird auch namentlich genannt, ebenso wie der Diözesanbischof, der Ordinarius, der jetzt für eine Region, für eine Diözese zuständig ist. Deshalb ist das Gebet der Kirche für den Papst immer notwendig. Wenn jetzt der derzeitige Inhaber des Petrusamtes, also wer die Sendungen gehört hat, weiß schon, dass ich diesen Begriff sehr liebe, weil es ist eben ein Amt, das hier von einem konkreten Menschen begleitet wird, nämlich das Amt des heiligen Petrus, dem Jesus gesagt hat, weide meine Schafe. Also wenn der jetzt eben krank ist, dann ist natürlich selbstverständlich eine höhere Sensibilität dafür bitte notwendig. Das hat man jetzt gemacht, wie er in Lebensgefahr war. Es war offensichtlich Lebensgefahr. Die ist noch nicht vorbei, wie du gerade, ich habe das Bild da auch gelesen. Aber es scheint jetzt diese unmittelbare Bedrohung vorbei zu sein und er scheint jetzt auf dem Weg der Besserung zu sein. Also wollen wir ihn auch in dem Sinn mit Gebet begleiten, dass er dann auch wieder fähig ist, seine Amtsgeschäfte jetzt eben auszuüben, weil also wir brauchen jemand, der letzte Entscheidungen trifft. Das betrifft zum Beispiel auch Personalia. Wir haben in Wien keinen Erzbischof derzeit. Unser lieber Kardinal Christoph Schönborn ist emeritiert seit Jänner. Wir haben auch die päpstlichen Missionswerke. Wir haben keinen Präsidenten. Unser Präsident, Erzbischof Emilio Nappa, wurde noch vom Krankenbett weg, vom Papst in die Präfektur des Vatikans abberufen, in das Gouvernat des Vatikans abberufen. Also das sind schon Sachen, die dann eben hängen bleiben. Und deshalb die Bitte auch, also dass er wieder amtsfähig wird und dass er wieder als Papst jetzt eben in größtmöglicher Kraft jetzt eben und Klarheit die Kirche leiten kann.
Pater Karl, Papst Franziskus ist seit 14. Februar in der Gemelli-Klinik. Heute vor einer Woche gab es ja diese Überraschung mit dieser Audiobotschaft, plötzlich vor dem Rosenkranz auf dem Petersplatz, die eingespielt wurde. Brüchige Stimme, sehr schmerzerfüllt, kaum verständlich, aber immerhin, man hat etwas gehört. Aber Fotos oder Videoaufnahmen, das gibt's ja bis heute nicht vom Papst Franziskus.
Also ich habe diese Botschaft, die man da gehört hat, die war eigentlich, muss ich sagen, also da hat es mir schon alles zusammengezogen, weil das war eine so schwache Stimme, du sagst schmerzerfüllt, also das war wirklich die Stimme eines schwer kranken, also sterbenden Menschen eigentlich, die hier gedankt hat. Ich glaube, dass das gut war, aber es war eher eine Einladung, jetzt eben noch mehr für ihn jetzt eben zu beten. Also ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist damit, aber das war schon sehr, er hat in Spanisch gesprochen und es war sein ausdrücklicher Wunsch. Ich glaube auch jetzt eben vielleicht auch mit dem Hintergedanken um diesen Gerüchten, die du einmal thematisiert hast, dass er gar nicht mehr lebt oder dass man da nur was inszeniert. Also es gibt ja im Zusammenhang mit dem Vatikan die irrsten Sachen. Ja, also das ist ja Wahnsinn, was da für Spekulationen sehr schnell entstehen, weil die Medien einfach ihr Interesse haben. Wir schreiben halt irgendwas, Hauptsache ist es sensationsheischend. Also das war dieser Dank dafür, dass man für ihn betet. Ich finde es gut, dass man keine Bilder zeigt, weil ehrlich gesagt die Bilder, die man von ihm hat, kurz bevor er eingeliefert worden ist, wo so aufgedunsen ist und also das ist eher bedrückend und erschütternd. Und ich glaube, man soll doch, also es ist ja auch ein Mensch, der das Amt innehat, man soll ihn doch in Ruhe lassen. Ja? Der soll in Ruhe jetzt mal gesund werden und so weiter. Und wann das Wochen und Monate dauert, das ist okay. Er ist 88 Jahre und das muss man jedem zubilligen, wenn er krank ist, dass er dann einfach eine Phase der Rekonvaleszenz braucht und da mit Fotos ihn da rauszuschleppen in der Öffentlichkeit, wenn er das nicht selbst wünscht. Das ist immer, also er ist ja originell, man weiß nicht, ob da nicht doch noch was kommt. Aber ich fände es jetzt eigentlich ganz gut, wenn man da insgesamt in der Welt Aufmerksamkeit ein bisschen Ruhe gibt. Lasst den Papst Franziskus jetzt mal in Ruhe gesund werden, betet in Stille bei ihm und so weiter, für ihn. Und das passt so. Und dann soll der liebe Gott jetzt eben schauen, wie er das Geschick von Papst Franziskus und der Kirche führt.
Also ich war ja jetzt längere Zeit in Rom und meine Informationsquellen sind natürlich, dass man mit Leuten redet, aber natürlich Vatican News und solche Geschichten, aber auch die römischen Taxifahrer und die Barista. Und alle, überall bin ich angesprochen worden von Römern, von vielen Römern, die waren alle der Überzeugung, der Papst würde schon länger nicht mehr leben, weil es eben keine Bilder gibt. Und weil sie sagen, früher habe ich wenigstens immer ein Bild gesehen. Und als dann diese Audiobotschaft kam, da war dann das durch. Und ich habe die dann gefragt, ja, was hat denn der Vatikan da davon, das zu verheimlichen? Was hätte denn der Vatikan davon? Ja. Dann haben sie folgende steile Theorie immer alle verbreitet. Ja, es sind so viele Leute in Rom wegen einem heiligen Jahr, wenn da ein Konklave kommen würde, dann bräuchte man Platz und das kann man dann im Sommer verlegen, wenn die Römer eh nicht da sind und so weiter und so weiter. Das hat man so gehört. Und als dann diese Audiobotschaft kam, war das vorbei. Und jetzt halt die Frage, wann sehen wir endlich ein Bild? Ich meine, ganz, es ist schon in gewisser Weise legitim, weil es halt bisher immer so war, aber wir verstehen das auch, wir zeigen, dass man keine Bilder zeigt. Natürlich, ich möchte nur sagen, wie die Stimmung war.
Also wir leben halt seit 60 Jahren, gibt es Fernsehen und so, und da leben wir halt in einer Welt der Bilder und der Medien, und heute ist ja in jedem Handy, du hast dauernd Filme, Videos und so weiter und so fort. Das ist die Hauptform der Kommunikation, ist ja visualisiert und nicht mehr die Sprache, sondern die Visualisierung, das ist schon klar. Aber denken wir mal, wie es vor 100 Jahren noch war, die ersten Fernsehaufnahmen, bewegte Bilder gibt's von Papst Leo dem 13. am Ende des oder am Beginn des 20. Jahrhunderts, 1902 oder so, also in der Zeit. Und früher haben die Leute ihren Glauben gelebt, sie sind am Sonntag in die Kirche gegangen, 17, 18, 19 oder 2000 Jahre lang, ja. Und du hast gerade gewusst, wie der Papst heißt. Vielleicht hast du irgendwo in der Kathedrale ein Bild von ihm, ein Gemälde von ihm gehabt. Aber in Wirklichkeit war das, wie soll ich sagen, und ob der krank ist oder nicht und so weiter, das hat man nicht mitbekommen. Jetzt natürlich seit dieser Medienzeit, das beginnt dann vor allem sehr stark mit Papst Johannes Paul II., der ja auch die Medien sehr genützt hat, um persönlich zu evangelisieren. Und der, wo deshalb eine sehr starke mediale Fokussierung auf das Papstamt gekommen ist, das muss ich als Dogmatikprofessor sagen, also der Realität, der dogmatischen Realität der Kirche auch nicht wirklich entspricht. Denn der Papst ist nicht jetzt eben der Einzige und der Bischof der Welt oder so, sondern der Papst ist der Bischof von Rom, das hat ja Franziskus klargestellt. Und als solches hat er ein Amt, das im Magisterium der Kirche eine besondere Rolle. Er hat eben den Primat, um in bestimmten Dingen jetzt eben mit einem Charisma ausgerüstet, die Kirche in der Wahrheit zu halten und in der Einheit zu halten. Aber der Papst ist, Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage, dass ich mir da nicht verlaufe, aber ich habe das am Anfang nicht so großartig gefunden, wo das Interesse da war für den Papst natürlich, wie täglich eben jetzt seine Predigten, die ja, wie soll ich sagen, Homilien waren, aus dieser Sankta Marta-Kapelle gekommen sind. Natürlich hat man sich dafür interessiert, aber das ist nicht päpstliches Lehramt, sondern das ist dort, dass er als Franziskus und Bischof und guter Hirt spirituelle Impulse gibt. Aber Entschuldigung, eigentlich sollten wir in die Kirche gehen und unser Pfarrer, unsere Priester, die sind dazu da. Die Kirche ist vor Ort, ja, und sie ist hier jetzt eben, sie ist eine Weltkirche, die in den Pfarren, in den Diözesen, in den Ordensgemeinschaften jetzt eben lebt. Und der Papst eben, den wir wirklich erst seit einem halben Jahrhundert durch die Medien so in unseren Lebensbereich jetzt eben präsent haben, also der Papst hat eine dogmatische Funktion, die nicht eben jetzt darin besteht, dass er praktisch das ersetzt, was wir an lokaler Seelsorge, an lokaler geistlicher Führung, an lokaler Predigt und so weiter jetzt an geistiger Nahrung bekommen. Also da müssen wir einiges klarstellen jetzt eben auch, ja. Und deshalb cool down, auch wenn man den Papst jetzt nicht sieht, ja. Also Christus ist der Herr der Kirche. Und auch wenn wir haben ja mal spekuliert darüber, dass er auch jetzt vom Krankenbett die Kirche leiten könnte er, dann sehen wir ihn nicht, dann ist er am Krankenbett, aber ist der Papst. Ja. Also das ist alles dogmatisch gesehen, ist das ein bisschen anders, als wir es jetzt eben in unserer Medienwelt und in unserer Bilderwelt und Filmwelt jetzt eben wahrnehmen.
Aktuell ist Papst Franziskus in der Gemelli-Klinik. Die medizinische Behandlung wird fortgesetzt, er ist außer Lebensgefahr. Es heißt, auch die Physiotherapie geht weiter und so weiter. Gleichzeitig heißt es immer wieder, dass er eben an diesen Exerzitien teilnimmt, die jetzt im Vatikan laufen. Gehen wir mal zu einer Zuschrift zum Thema Exerzitien und Krankensalbung. Die passt meiner Meinung nach gerade hier. Grüß Gott, vor einigen Wochen habe ich an Exerzitien teilgenommen. Zum Abschluss der Exerzitien hat der Exerzitienleiter angeboten, allen die Krankensalbung zu spenden. Begründung, das Sakrament sei ja heute nicht mehr nur für Sterbende und die Gebete sind so schön. Alle Exerzitienteilnehmer haben das Angebot angenommen. Ich bin dem Rat eines bekannten österreichischen Zisterzienser-Mönches, den haben wir jetzt in dieser Sendung dabei, gefolgt. Leute, lest den Katechismus. Das habe ich getan und bin für mich zu dem Entschluss gekommen, dass ich aktuell nicht zum Adressatenkreis gehöre. Das hat für etwas Verwunderung gesorgt, aber ich bin schon der Meinung, dass man die Sakramente nicht mit der Gießkanne ausschütten sollte. Wie beurteilen Sie das? Ich frage mich, ob ich zu engstirnig war. Danke und herzliche Grüße. Punkt, Punkt, Punkt.
Nein, das war ganz richtig. Auf der anderen Seite, ich habe zu solchen Dingen auch eine sehr milde Ansicht, dass man denn eben im Rahmen von Gottesdiensten, wo ältere oder sehr bedachte Menschen jetzt eben sind, dieses Angebot jetzt eben macht. Warum? Weil es aus historischen Gründen eine Angst gibt vor der Krankensalbung. Man hat sie letzte Ölung genannt. Und das hat man dann leider, das war die letzte Salbung im Rahmen der Sakramente, weil es gibt bei anderen Sakramenten auch Salbungen, Taufe, Firmung, Priesterweihe, Bischofsweihe und so weiter. Und das ist die letzte Ölung und das hat man dann verstanden, wenn ich die Krankensalbung empfange, ist es das Letzte. Also ich werde geölt und das ist das Letzte und dann muss ich sterben. Deshalb ist eine Angst, es hier heißt Krankensalbung, das ist ganz klargestellt im Zweiten Vatikanischen Konzil, so hat sie immer geheißen und das ist ein Missverständnis. Also dieser Begriff verwendet den bitte nicht. Ja. Es ist die Krankensalbung, aber eben ganz richtig im Katechismus, im Kirchenrecht, also es muss eine schwerwiegende Erkrankung oder eine Bedrohung vorliegen. Aber eben jetzt, wenn solche Dinge passieren, dass man bei Seniorengottesdiensten das jetzt eben anbietet, da habe ich eine milde Haltung dazu, weil es eben eine Form von Gegensteuern ist gegen diese Angst. Ja. Also ich kann dazu die Anekdote erzählen, dass ich als junger Priester das mal erlebt habe, wo ein Pfarrer am Rand von Wien, polnischer Pfarrer, ein sehr lieber Pfarrer, sehr frommer Pfarrer, ist schon im Himmel. Nicht, also der hat auch das Problem gehabt, es meldete sich niemand für die Krankensalbung. Ne? Und er hat es dann so gemacht, auch ein Seniorengottesdienst, bei dem er dabei war, dann hat er das angeboten. Er hat damals aber dazu gesagt, ja, also man soll das nicht leichtfertig, sondern wenn man das Gefühl hat, ich bin alt, ich bin krank, ich bin schwach, ich brauche eine Stärkung, ich brauche eine Aufrichtung, so heißt es im Jakobusbrief, nicht der soll kommen, dann war die Krankensalbung, sind so die Hälfte der Leute gekommen und dann hat er sich hingestellt zum Ambo, hat die Leute angeschaut und gesagt, no, ist schon wer gestorben von euch? Ja, ist niemand gestorben. Also müsst ihr keine Angst haben vor der Krankensalbung. Ja. Also ruft mich, wenn wer krank ist, das ist für Kranke da, die Krankensalbung und nicht, dass ihr dann sterben müsst. Also ich habe das sehr lustig empfunden und sehr positiv, weil er dadurch den Leuten die Angst nehmen wollte, dann wirklich in einer bedrohlichen, lebensbedrohlichen Situation den Priester zu rufen. Also das, glaube ich, muss man ein bisschen mild beurteilen, aber die Schreiberin hat ganz, ganz richtig gehandelt. Also wenn man eh fit drauf ist und so weiter, dann soll man nicht einfach nur zwischen Seniorenmesse und dem anschließenden Café irgendwie die Krankensalbung empfangen. Da soll schon es kann auch eine psychische Angst sein, ja, da soll irgendwas Bedrohliches da sein, das eben jetzt Heilung durch Jesus Christus braucht.
Pater Karl, was jetzt auch durch die Medien geht, ist natürlich das Thema Rückkehr des Papstes in den Vatikan. Das hängt vor allem damit zusammen, weil am 13. April ist dann Palmsonntag, da beginnen ja diese große Feierlichkeiten dann auf Ostern hin und so weiter. Und wir sind ja im Heiligen Jahr, viele würden da einen Papst erwarten. Wir können dazu natürlich hier in dieser Sendung nichts sagen. Aber was jetzt gleichzeitig hier im Raum steht, ist, es würde in Santa Maria Maggiore eine Wohnung geben, die sei schon vorbereitet für Papst Franziskus. Möglicherweise könnte er auch dorthin gehen. Also in Rom ist sehr viel Bewegung, was passiert oder was passieren könnte.
Ja. Also es ist verständlich, nicht? Aber es sind jetzt Spekulationen und das höre ich das erste Mal. Also war ja damals völlig überraschend, wie Papst Benedikt am Rosenmontag damals vor 12 Jahren seinen Rücktritt erklärt hat. Also der Papst ist frei, ja, und das könnte durchaus sein. Er wird das sicher richtig entscheiden und dann wird er auch irgendwo wohnen. Er fühlt sich in Santa Maria Maggiore, also so hat man das hier zusammen. Lieber Thomas, ich weiß es nicht, du weißt es nicht, die Taxifahrer in Rom wissen es nicht, wahrscheinlich wissen es nicht einmal die Kardinäle und so weiter und so fort. Und vielleicht ist Papst Franziskus auch am Überlegen, am Entscheiden, bitte. Also deshalb, das sind es sind Spekulationen, die ja nicht wehtun, ja. Also sie sind ehrrührig, wenn man über sowas spekuliert. Aber eben jetzt, also wir wissen es nicht. Ja. Das ist nicht von Gott geoffenbart, was die Entscheidungen des Papstes oder des lieben Gottes selbst, der Herr über jedes Leben ist, in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren sind.
Geschätzter Pfarrer Thomas Maria Rimmel, haben wir keine Sorge um den lieben Papst Franziskus, denn auch sein Leben liegt, wie auch das unsere, in Gottes Hand. Vertrauen wir auf Gott.
So ist es. Genau so ist es. Ja. Wir sind schon, ich kann jeden Tag sterben. Jeder von uns kann jeden Tag sterben. Ja. Also deshalb sollte man auch immer vorbereitet sein. Und das ist vielleicht auch der größte spirituelle Input, der von dem ausgeht, weil man ja eben anhand eben einer so wichtigen Person wie eben des Inhabers des Petrusamtes, auch die Sterblichkeit dann und die Vergänglichkeit dann in der Weltöffentlichkeit vor Augen bekommt. Ich war damals zutiefst erschüttert, wie der heilige Johannes Paul II. Nicht, also damals am Karfreitag, sein letzter Karfreitag, in der Kapelle gesessen ist, das Kreuz in der Hand, man hat ihn nur von hinten gezeigt, nicht, also dieses ins Letzte gehen, ja, den Abschied jetzt eben machen, am nächsten Tag ist er dann gestorben, am Herz-Maria-Samstag, am Tag vor dem Sonntag der Barmherzigkeit, also dass das in der Öffentlichkeit gleichsam dann auch und dass man auch sieht, was christliches Leben bedeutet. Also mit einer Hoffnung, wir haben das Jahr Pilger der Hoffnung ist das Motto, ja. Und der Papst ist ganz eindeutig ein Pilger der Hoffnung, so wie wir alle. Weil die große Hoffnung ist nicht, dass wir schön und glücklich und ewig hier auf Erden leben. Unsere Hoffnung ist im Himmel. Unsere Heimat, sagt Paulus, ist der Himmel. Und der Papst ist genauso ein Pilger dorthin wie wir alle.
Aktuell laufen ja im Vatikan diese Jahresexerzitien für die römische Kurie, das sind die engsten Mitarbeiter von Papst Franziskus. Papst selber nimmt teil vom Krankenbett aus in der Gemelli-Klinik und der Prediger dieser Exerzitien, der Kapuzinerpater Roberto Pasolini, er hat gesagt über Papst Franziskus, wenn er noch länger bei uns bleibt, wird das für uns wunderbar sein. Sollte er sterben, dürfe man davon nicht sprechen, als ob es eine Tragödie wäre. Es gibt immer das ewige Leben.
Ach, ich habe so viele Vorträge gehalten über die sogenannten Eschata, über das, was uns erwartet nach dem Tod, weil es da ein großes Schweigen dazu in der Kirche gibt. Und wie ich das gehört habe, dass dieser päpstliche Prediger, der Neue, da als Thema genommen hat, eben die letzten Dinge oder Ewigkeit oder Tod und so weiter und so fort, weil man doch voll cool, der traut sich was. Weil das brauchen wir ja selber auch in der Kirche. Weil sonst sind wir so irdisch verhaftet, dann entsteht Klerikalismus, dann entstehen pfarrliche Machtkämpfe, wenn wir nur an das Irdische denken. Und wir sind alle miteinander Pilger auf ein großes Ziel, das nicht in dieser Welt ist. Ja, nicht in dieser Welt. Wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind in dieser Welt, ja, aber das ist eine Bewegung, die hinführt auf ein Ziel, das außerhalb dieser Welt jetzt eben liegt. Und wenn wir diese Perspektive verlieren, ja, wenn wir nicht Subspezie Eternitatis leben, wie große Heilige gesagt haben, also unter dem Blick, ja, unter der Perspektive der Ewigkeit, also dann ist unser Christsein immer gefährdet, im Endlichen zu versinken und letztlich nicht die Dimension zu haben, die wirklich frei macht. Also wir freuen uns, wir alle sind mit Papst Franziskus unterwegs zum Himmel.
Pater Karl, damit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch und bitte dich um ein Gebet und den Segen.
Wir wollen in das Vaterunser des Papst Franziskus, aber die ganze Kirche und uns selber auch in dieser Bitte um Ausrichtung auf das letzte Ziel mit einschließen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Auch Ihnen herzlichen Dank fürs Dabeisein, fürs Einschalten, für Ihre Zuschriften. Bitte schreiben Sie uns und fassen Sie sich kurz. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt.